We will pick up the topic of the circadian system, which you will hear a lot about today from very different angles, and we hope it's an educational string of talks that we put together. We will start off with a historical overview of what has been done in terms of research in Vienna in particular, surrounding the circadian system. And you will be surprised that there has been a lot of activity, especially in Vienna. And then we will guide you through the circadian system, what it is, what it does to our health, how you disrupt it, how you can study it using animal models, and finally, how this has been translated to more modern studies in the last couple of decades, and an outlook in what this may mean for medicine in the future. And with this, I would like to start our series of talks now and would like to invite Professor Franz Waldhauser to the stage, who will start off with giving us an introduction in the history of circadian research at MedUni Wien and also beyond. Please, Professor Waldhauser. May, while he's joining us, tell you he's a professor emeritus, a specialist in pediatric endocrinology. He was the vice head of the department at MedUni Wien for children and adolescent health, and it's an honor to have him here tonight. As you will see, he's one of the experts that we refer to.
Okay, thank you for this very nice introduction, for this friendly introduction. And it's a pleasure to tell you something about the history of circadian system, which has been developed in Vienna. And the next point is I'm allowed to speak in German. So I will accept this offer and will continue in German, but I can take English question afterwards. Yeah, begonnen hat die moderne Zirkadianrhythmik mit der Forschung der Zirbeldrüse. Und zwar um 1898 hat der deutsche Pädiater, der erste Pädiater, der erste Ordinarius für Pädiatrie an der Charité, einen Buben vorgestellt bei der Tagung der Leopoldina. Der war 4,5 Jahre alt und hat die Körperentwicklung eines 8- bis 9-Jährigen gehabt und zugleich eine abnorme Größe des Penis, des Skrotums und der Testes. So wie in der Pubertät. Die Schamhaare waren stark entwickelt, dieser Bub ist gestorben und er hatte einen Zirbeldrüsentumor. In der Folge sind einige derartige Patienten berichtet worden und Marburg, der am berühmten Neurologischen Institut der Universität Wien war, das war wahrscheinlich das erste Brain Research Institut überhaupt in der Welt. Der hat dort eine Assistentenstelle gehabt, hat die Zirbeldrüse histologisch untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, die Zirbeldrüse involviert, so mit 7, 8 Jahren, und das führt dazu, die Zirbeldrüse übt eine hemmende Wirkung auf die Pubertätsentwicklung aus und wenn die weg ist, dann entwickelt sich die Pubertät. Diese Hypothese hat er bei seiner Habilitation präsentiert. Er wurde dann der Vorstand dieses Institutes, hat es in der Vorstandsvorlesung, in der Inaugurationsvorlesung wieder vertreten und ist dieser Sache gefolgt, bis er letztlich 1938, da ist das Institut praktisch aufgelöst worden, fliehen musste und in die USA gegangen ist. Der nächste, der sich dieser Frage angenommen hat, war der Gynäkologe Robert Hofstetter. Hofstetter hat 1907 promoviert, ist dann im Ersten Weltkrieg gewesen, war ein Gynäkologe und hat mit wässrigen Extrakten der Zirbeldrüse, die damals unglaublich populär waren. Das bekannteste war das Epiphysan, das bis 1979, bis 1997 im Austria-Kodex vorhanden war, versucht, wo wirkt es bei Patienten. Und aufgrund der Hypothese von Marburg war natürlich als erstes anzunehmen, dass es die Sexualaktivität hemmen würde, und das ist also fest angewendet worden, besonders bei neurologisch auffallenden Patienten, auch bei auffälligen Kindern. Da ist es verwendet worden bis 2002. Sonst ist es bei vielen anderen Indikationen versucht worden. Am Schluss bei Myomen, bei Krebs von Uterus und Ovarien, wirklich etabliert konnte er das nicht, weil der Hofstetter hat nie eine Stelle an einer Universität gehabt, sondern war eigentlich nur immer, war 25 Jahre Hilfsarzt und hat an der Poliklinik gearbeitet und sonst eigentlich von seiner Ordination gelebt und deshalb keinen klaren Zugang zu Patienten gehabt. Patienten, dieses Epiphysan ist gegeben worden, meistens als Zusatztherapie. Deshalb war eine Aussage nicht wirklich gut möglich. Parallel dazu hat ein junger Mediziner schon als Student gearbeitet an der ersten Frauenklinik, an der zweiten chirurgischen Klinik. Der hat 33 promoviert, die Zeit, wo absolut kein Geld im Land war. Außerdem war er engel-jüdisch und noch dazu ein Sozialdemokrat. Also er hat nur mehr den Weg gefunden, aus dem Land zu gehen und ist nach Bogota gegangen und ist dann schon in den 40er Jahren dort außerordentlicher Professor geworden. Seine Arbeiten sind primär tierexperimentell. Sie haben den Einfluss auf die Zirbel bei Tieren untersucht, auf die Sexualentwicklung. Und die Berichte waren chaotisch. Von allen Leuten, die dort gearbeitet haben, sind positive, negative Experimente berichtet worden. Und es war extrem frustrierend. Was er als letztes im 51er Jahr, wie er seine Lebensweisheit zusammengefasst hat, gefunden hat oder gemeint hat, ist, dass es abhängig ist von der Spezies, welche Wirkung eine Zirbeldrüsenextirpation bzw. ein Zirbeldrüsenextrakt ausüben würde. Dieser Frage hat sich am Krebsforschungsinstitut, das in der Borschke-Gasse war, wo heute die Ärztezimmer stehen, Vera Lapin angenommen. Sie hat auch in vielen Tierexperimenten versucht, die Wirkung von Zirbeldrüsenextirpation, von Melatonin auf experimentelle Tumoren zu untersuchen und hat letztlich dann 76 und 81, bevor sie dann in Pension gegangen ist, eine umfassende Theorie über Zirbel und Entwicklung von Neoplasien hinterlassen. Ich selber bin im Jahr 81 nach Boston gegangen, fasziniert von der Hypothese von Marburg. Dort hat man im Labor von Wurtmann erstmals einen Essay für Melatonin aufstellen können. Und wir haben also Melatonin gemessen und das war ein großes Erlebnis. Die eineinhalb Jahre, zwei Jahre dort würde ich absolut nicht missen wollen. Die zweite Wirkung, die wir untersucht haben, ist die Wirkung, hat Melatonin eine schlafmachende Wirkung. Das wurde also von dem Entdecker, vom Lerner, damals schon in einem Selbstversuch beschrieben. Er hat gesagt, der hat Melatonin extirpiert, hat es synthetisiert, charakterisiert und hat es sich selber gespritzt. Und was er gefunden hat, ist, dass er eingeschlafen ist. Das war die einzige Wirkung und das ist damals schon beschrieben worden. Das ist das Einzige, was man heute bei Menschen verlässlich immer wieder sagen kann und es wird heute breit angewendet in dieser in dieser Funktion. Und dann haben wir uns letztlich auch mit der Zirkadianrhythmik, mit der Frau Professor Koller damals zusammen interessiert, wie weit bei Schichtarbeitern die Zirkadianrhythmik und die Melatoninrhythmik verändert ist. Ich zeige Ihnen noch ein Bild, das damals aus Boston stammt. Wir haben also gefunden, dass Kinder wesentlich höhere Melatoninspiegel in der Nacht haben als später in der Pubertät und dann überhaupt Erwachsene und haben geglaubt und gehofft, dass wir damit Marburgs Hypothese unterstützen können. Aber gleichzeitig wurden Arbeiten publiziert, Patienten publiziert, wo gezeigt wurde, dass diese Assoziation Zirbeldrüsentumor und Pubertas praecox eigentlich damit zusammenhängt, dass diese Tumoren Beta-HCG produzieren. Das Beta-HCG stimuliert die Leydigzellen, das macht Testosteron, das führt zu den zu dieser Pseudopubertas praecox. Hat auch erklärt, warum nur Buben betroffen waren und nie Mädchen. Zusammenfassend für die gesamte Periode und alle, die in der Zirbeldrüsenforschung arbeiten, würde ich ganz gerne einen Spruch vom Einstein Ihnen mitgeben. Auf die Frage, wie arbeitet der Naturwissenschaftler, hat er gesagt, er fragt die Natur, und üblicherweise sagt sie nein. Und manchmal sagt sie vielleicht. Und ich wünsche dieser jungen Gruppe, die da jetzt kommt und die Zirkadianrhythmik angeht, dass sie in ihrer Karriere ein paar Vielleichts bekommen. Danke.